Hardys Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, zu Radis Erben, dem Löwen-Podcast, wo sich alles rund um den TSV 1860 München dreht. Wir haben hin und her überlegt, sollen wir denn die erste Folge jetzt schon starten zu Corona-Zeiten? Und ja, dann haben wir uns dazu entschlossen, das einfach zu machen, auch wenn das natürlich ein bisschen zulasten der Qualität geht. Denn das Problem ist einfach, ich sitze bei mir zu Hause, der Olli sitzt bei sich zu Hause und dementsprechend ist der Ton vielleicht an der einen oder anderen Stelle jetzt nicht ganz optimal. Also wir mussten ein bisschen improvisieren, aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Und dann, wenn wir die Corona-Zeit hinter uns gelassen haben, dann ja, wird es auch, was die Tonqualität angeht, nochmal eine Nummer besser. Also wir wollen den ersten Podcast Radis Erben starten. Olli ist bei mir in der Leitung. Olli, du hattest die Idee zu Radis Erben. Wie sind die entstanden eigentlich?
Servus Tobi, liebe Grüße ins Outback nach Taufkirchen. Ja, ich bin hier in München in meiner Wohnung und ehrlich gesagt, es ist schon ein bisschen komisch, die Situation momentan. Und der Lagerkoller tritt langsam ein. Ja, wie ist die Situation, beziehungsweise wie ist der Podcast oder die Idee zum Podcast Radis Erben entstanden? Ja, schon seit, sagen wir mal, seit 1,5 Jahren beschäftige ich mich damit, soll ich einen Podcast starten oder nicht? Und dann habe ich mich vor ein paar Monaten mal, hat mich der Freund von Sky-Moderatorin Jessica Kastrup gefragt, hey, komm, mach doch mal so einen Podcast. Und dann habe ich mir gedacht, ja, soll ich sowas in die Wege leiten oder nicht? Und er hat mich dann mehr oder weniger mit in meiner Meinung verfestigt, dass jetzt der Zeitpunkt, der richtige Zeitpunkt ist, um das dann eben in die Wege zu leiten. Und dann ist mir die Idee gekommen, eben das mit dir zu machen. Erst wollte ich es alleine machen, mehr oder weniger, bloß dann habe ich mir gedacht, ja, ich kenne doch jemanden, der sehr, sehr gut reden kann und der bei mir auch schon einen Stammtisch gemacht hat von Die Blaue 24, eben du, Tobi. Und so ist die Idee dann eben zu Ende gereift gewesen und ja, und seit ein paar Monaten unterhalten wir uns jetzt eben über dieses Projekt und eigentlich wollten wir ja eigentlich so erst im April, Mai starten und durch die Corona-Krise sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir eben gesagt haben, so, wir fangen jetzt an.
Genau, es gibt so viel zu Münchens großer Liebe zu besprechen, deswegen wollten wir das jetzt nicht auf die lange Bank schieben, sondern direkt das Ganze beginnen. Und ja, ich hoffe, ihr honoriert das zu Hause. Ich hoffe, ihr abonniert uns dann auch recht fleißig. Und ja, wie gesagt, wir werden dann ja so vermutlich 1 bis 2 Mal pro Woche dann auch einen neuen Podcast raushauen. Übrigens auch mit einem Gesprächspartner heute machen wir das wir beide, um uns da einfach mal ein bisschen vorzustellen, was wir so vorhaben mit Radis Erben. Und die Frage ist natürlich auch, Olli, das war auch deine Idee, dein Gedanke, das Ganze so zu nennen, Radis Erben. Wie ist das entstanden? Wie ist dieser Gedanke entstanden?
Ja, Radis Erben, für mich gibt es eigentlich, also der populärste Löwe aller Zeiten ist für mich immer noch Peter Radenkovic, obwohl ich ihn nie spielen habe sehen. Aber ich muss sagen, wie ich 1999 zur Abendzeitung gewechselt bin, habe ich sofort den Kontakt zu Peter Radenkovic aufgenommen und der Mann hat mich einfach begeistert. Erstmal seine sportliche Vita und auch sein Auftreten, sein Erscheinungsbild. Also wenn der ins Olympiastadion damals reingegangen ist, das ist war wie so ein Heiligenschein. Und der Mann hat mich imponiert und dann habe ich ja nach kurzer Zeit auch dann habe ich mehr oder weniger, hat er eine eigene Kolumne bei der Abendzeitung bekommen, die ich dann geschrieben habe. Mhm. Das hat er alles unentgeltlich natürlich gemacht und ja, und für mich ist halt der Radi der blaue Franz Beckenbauer. Das muss ich ganz klar sagen. Und deswegen musste ich diesen Namen nehmen, eben auch damit er auch irgendwann weiterleben wird in 50, in 100 Jahren. Und das ist mein Wunsch irgendwie.
Radis Erben, das ist natürlich so eine Hommage natürlich dann auch an seine Nachfolger, also die ihn beerben beim TSV 1860. Das sind nicht wir gemeint, das sind vor allem die Spieler, die Funktionäre gemeint, die wir immer wieder dann einladen werden in unseren Podcast. Du bist ja schon länger infiziert, du bist schon länger dabei beim TSV 1860 München. Was war so deine erste Begegnung, Olli? Bei mir war es übrigens, wenn ich das so sagen darf, ich war ja in Oberdorfen ja, als Kind Nachbar von Werner Lorenz und durfte da quasi dann auch ab und zu ins Training mitfahren. Erstes Spiel, übrigens das entscheidende Aufstiegsspiel in die zweite Liga gegen den SSV Ulm. Und ja, dann was passiert. Wie war es bei dir?
Ja, wie war es bei mir? Also ich wusste erstmal schon, oder beziehungsweise ab meinem sechsten Lebensjahr habe ich mich mit 60 beschäftigt. Und mein großer Traum war immer, ich wollte immer Löwenreporter werden. Als kleiner Junge, entweder für die TZ oder für die Abendzeitung. Das ist ja dann später mehr oder weniger in Erfüllung gegangen. Und in meiner Familie ist also quasi der Bruder von meiner Oma, der hat selber bei 1860 München gespielt, 11 Jahre lang in den 40er Jahren und hat auch ein Länderspiel für Deutschland gemacht unter Sepp Herberger. Da habe ich übrigens auch den Teller noch daheim, den signierten von ihm, also Franz Hammel, der ist leider schon seit langer Zeit tot, also ich glaube jetzt mittlerweile 20 Jahren und das ist mehr oder weniger mein Großonkel, wenn man so will. Aha. Und ja, und der hat mich dann auch ein bisschen so in die Bahn gelenkt, würde ich mal sagen. Und also die Familie quasi von meinem Vater, war immer sehr sportlich, die kommt vom Post-SV München. Und meine Oma war auch mal Münchner Stadtmeisterin im 400-Meter-Lauf. Und mein Vater ist eigentlich total unsportlich, also unsportlich, das ist ein bisschen böse vielleicht jetzt, aber nein, also er hat nie jetzt, sage ich mal, Sport semi-professionell ausgeübt. Und aber trotzdem, ich habe den Weg zum Fußball gefunden und habe auch selber früher ein bisschen Fußball gespielt. Und dann ist man auch immer mit 1860 München in Kontakt gekommen, im Jugendbereich und dann auch im Herrenbereich gegen die U21 damals, wo damals Andi Singer Trainer war zum Beispiel. Und ja, und so ist es dann gereift. Und wie gesagt, ich bin ja dann mit 14 Jahren, habe ich beim Trostberger Tagblatt mehr oder weniger angefangen als freier Mitarbeiter und habe damals so erste kleine Berichte geschrieben über die Bezirksliga oder über die A-Klasse damals. Und ja, und so bin ich ja in die Sache reingewachsen. Und 89 habe ich mal, weiß ich noch, war ich das erste Mal als Reporter im Grünwalder Stadion. Das war total aufregend eben. Damals war ich 17 oder 18 Jahre alt. Und ja, und da habe ich halt meinen Traum gelebt und 99, also 98 habe ich dann mehr oder weniger den Vertrag bei der Abendzeitung unterschrieben. Mhm. 99 bin ich dann zur Abendzeitung gewechselt und dann, ja, das war wirklich ein Traum. Man durfte seinen Traum leben und ja, und ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Weg gewählt habe, weil damals habe ich noch mit mir gerungen, soll ich den Schritt nach München gehen oder nicht. Ich meine, ich bin in München aufgewachsen. Und 82 dann eben in Chiemgau gezogen mit meinem Vater, weil mein Vater ist damals zu einer Chemiefirma gewechselt. Mhm. Ja, und dann eben 99 bin ich wieder zurück nach München.
Was uns ganz wichtig ist, glaube ich, Olli, also wir wollen jetzt uns nicht gegenseitig selbst beweihräuchern. Wir wollen euch auch nicht das Blaue vom Himmel erzählen über den TSV 1860 München. Wir wollen da auch einigermaßen kritisch an die Sache rangehen. Wir sind beide Journalisten. Ich bin TV-Kommentator, habe die Löwen übrigens auch schon zu Liga-Totalzeiten. Das ist ein bisschen her, vielleicht kann sich der eine oder andere erinnern, habe ich sie auch in Einzelspielen, in Konferenzen kommentieren dürfen, die Löwen. Also wir gehen da schon auch ein bisschen kritisch an die Geschichte ran, überhaupt keine Frage. Manchmal, Olli, neigt man aber dazu, das Ganze ein bisschen überkritisch zu machen, respektive verscherzt man sich auch mal mit dem einen oder anderen, oder?
Ja, das kommt immer mal wieder vor, das ist ganz klar, aber man kann es im Grunde keinem recht machen und wie gesagt, ich bin ja bekannt als Fan zum Beispiel von Karl-Heinz Wildmoser oder von Werner Lorand und ich habe auch meine Auseinandersetzung mit beiden gehabt, nur man ist trotzdem respektvoll miteinander umgegangen. Ich kann mich da an eine Geschichte sehr gut erinnern. Es gibt einen Leichtathletik-Abteilungsleiter Rau, der mir damals diese Geschichte erzählt hat, dass die Turnhalle am Trainingsgelände hätte nur quasi, also der Wildmoser wollte quasi das nur für die Fußballer bauen und das hat dem Karl Rau nicht gefallen und ich habe die Geschichte damals exklusiv gemacht für die Abendzeitung. Es muss so gewesen sein, ich schätze mal 2001 und dann hat der Wildmoser 3 Monate mit mir nicht gesprochen. Das war für mich kein Problem, weil ich verstehe, er hat immer alles für seine Fußballer getan und ich konnte das damals nicht so einschätzen. Ich war damals auch ein junger Reporter und ich bin ja bekannt dafür, für mich ist ja der Fußball, steht über allem, der Profifußball bei 1860 und natürlich auch der Nachwuchs, da braucht man gar nicht drüber reden. Und diese Geschichte war natürlich, die habe ich nicht vergessen.
Er ist so zum Beispiel einmal mit meinem ehemaligen Nachbarn verscherzt, mit Werner Lorand, dem er dann beim Radio irgendwann keine Interviews mehr gegeben hat. Also da hat ihm ein Bericht auch mal nicht so ganz gut gefallen in der Zeitung und dann hat er mich mal gekonnt ignoriert. Aber die Sache ist vergessen und aus der Welt geräumt und wir haben uns dann nach sehr langer Zeit auch wieder gesehen beim Stammtisch von der Blauen und ja, da war das Ganze dann Gott sei Dank vergessen. Das passiert natürlich allen mal, dass man da ein bisschen aneckt, überhaupt keine Frage. Und die ersten Geschichten über die Löwen, wann hast du die geschrieben? Wann bist du zum ersten Mal als Reporter dann tatsächlich aufgetreten?
Ja, habe ich vorhin schon erwähnt, seit 89.
89, okay.
War halt so der Kontakt. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich wollte ja, damals ging es ja noch um Zeilengeld bei einer Lokalzeitung, bei
einem ja.
Ich glaube, ich habe damals 20 Pfennig dafür bekommen oder 25 Pfennig. Das war damals so, dass ich eben immer gewartet habe auf die Boulevardzeitung, was die schreiben. Und das habe ich ja dann eben ausgeschlachtet, eben für das Trostberger Tagblatt. Und dann habe ich ja meine eigenen Geschichten geschrieben. Da gab es damals auch so ein Telefon, wo quasi, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber das war dann schon später, glaube ich. Das war dann schon 91, 92, denke ich mal, wo dann immer die aktuellsten Nachrichten dann da reingesprochen wurden. Und das habe ich dann immer auch abgerufen, mehr oder weniger. Mhm. Und so mein größtes Spiel dann, oder so am Anfang war dann, kann ich mich noch sehr gut erinnern, also das war dann 1990 als Reporter, also als junger Reporter, als mehr oder weniger wo ich so reinschnuppern durfte, mhm, bei Karl-Heinz Kahrs, der ist ja sehr bekannt aus heute im Stadion, aus der Kultsendung vom Bayerischen Rundfunk, Karl-Heinz Kahrs. Und das war mein damaliger Chef beim Trostberger Tagblatt und der hat mich damals mitgenommen zum Spiel gegen Schweinfurt. Das war im Mai 1990, das 3:3, warmer Regen, Freitagabend und ja, das war legendär, auch wenn 60 hätte gewinnen müssen. Und Trainer damals beim FC Schweinfurt war Werner Lorand. Auf der anderen Seite, also bei uns, war Carsten Wettberg gespielt, ist 3:3 ausgegangen und wir sind leider dann nicht in die Aufstiegsrelegation, sondern der FC Schweinfurt.
Aber das, ein paar Jahre später hat es ja dann Gott sei Dank funktioniert. Also der Kasi und der Olli sind zu den Löwen gefahren und dann hat das Ganze begonnen. Bei mir ist es ja nicht ganz so, dass ich jetzt ein reiner Löwenreporter bin. Also ich kümmere mich um die Bundesliga, wo 60 leider nicht vertreten ist. Und natürlich auch um andere Ligen, die momentan alle pausieren. Deswegen haben wir momentan ganz viel Zeit für Radis Erben. Allerdings bei dir ist es eben schon so, dass dein Leben von 60 bestimmt wird. Wann war dir das eigentlich klar?
Ja, so richtig klar wurde mir das natürlich dann mit dem Wechsel zur Abendzeitung 1990. Da habe ich die Chance beim Schopfe gepackt und ich war natürlich vorbereitet, weil ich Kollegen auch erlebt habe, die den Wechsel zur Abendzeitung gemacht haben und nach wenigen Monaten wurde zum Beispiel ihre Probezeit nicht dann verlängert. Und für mich war dann klar 1990, für was entscheide ich mich? Für 60 München oder für mein Leben, für mein privates Leben. Und ich habe mich damals, sage ich mir, für 60 entschieden und gegen meine private Fußballlaufbahn in Anführungszeichen. Ich habe auch ein bisschen gespielt, war zwar nur bis zur Landesliga, das war damals vierte Liga und dann Bezirksoberliga, aber fünfte Liga. Und ich habe mich dann entschieden, ja, ich bin jetzt eigentlich schon zu alt, um da jetzt noch mehr oder weniger einen Fokus drauf zu legen und habe mich dann eben komplett der Abendzeitung hingegeben.
Okay, gab ja das ein oder andere nicht so schöne Erlebnis, aber an die schöneren erinnert man sich natürlich besonders gerne. Du hast ja gesagt, Anfang der 90er ist losgegangen. Da fallen mir zum Beispiel Aufstieg zweite Liga, Aufstieg Bundesliga ein. Was war da für dich so das absolute Highlight?
Ja, ich weiß noch, ich bin damals für das Trostberger Tagblatt nach Meppen gefahren mit dem Zug. Das war eine Odyssee. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, es waren so 10 Stunden Zugfahrt.
Ja, Wahnsinn.
Und ja, das war ein Riesenerlebnis damals, 60, 1:0 in Meppen, eben Peter Packold, das Siegtor und das kann man sich gar nicht vorstellen oder die jungen Leute, heute können sich das nicht vorstellen, was damals los war in Meppen. Ja, da waren über 10.000 Löwenfans im Emsland und ich durfte danach in die Kabine, bei der Aufstiegsparty sozusagen in der Kabine, im Kabinentrakt vom SV Meppen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, Andi Hartig, das war ein Spieler, der dann auch den Weg mit in die Bundesliga gemacht hat, aber kaum zum Einsatz kam, der hat damals auf dem Dressenkoffer getrommelt, der Nils Schlotterbeck hat Zigarre geraucht, also das waren Erlebnisse, die wird man sein Leben lang nicht vergessen.
Bernhard Winkler und Peter Packold lagen sich in den Armen, das legendäre Sturmduo im gelben Lotto-Trikot damals. Das ist genau. Wirklich, daran kann ich mich nur sehr gut erinnern.
Tobi, was war denn dein erstes Trikot von 60?
mein erstes Trikot, jetzt muss ich wirklich überlegen. Ich glaube sogar, dieses legendäre Bundesliga-Trikot, als 60 in die Bundesliga aufgestiegen ist, mit diesem Löwenstempel, mit diesem Löwenwappen, dem Großen da aufgedruckt von Lotto, mit diesem blauen Streifen. Kannst du dich erinnern?
Ja, ja, natürlich. Du, ich kenne alle Trikots mehrere. Also mein erstes Trikot war übrigens das von Erich Behr, das war 82 mit Helos quasi drauf vorne. Ich glaube, dass es 82 war, mit der Rückennummer 6. Erich Behr war damals, kam im hohen Alter zu 60 zurück, und 60 ist er damals 82, kann ich mich erinnern, war ja Rudi Völler, wurde ja Torschützenkönig in der zweiten Liga, aber 60 stieg er dann leider, oder beziehungsweise wurde die Lizenz entzogen 82 und musste dann in die Bayernliga, in die Drittklassige.
Genau, und 82, da war ich nur im Strampler, da gab es noch kein Trikot in meiner Größe, deswegen war es ein bisschen schwierig. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert bis zum ersten Löwentrikot. Mein schönstes Erlebnis, jetzt nicht unbedingt als Reporter, du warst auch dabei als Reporter, ich als Fan damals in Leeds, das waren auch noch Zeiten.
Absolut, absolut. Ich kann mich erinnern, wir sind damals mit dem ganzen Journalistentross schon, glaube ich, 4-5 Tage vorher hochgeflogen. Und wenn man sich das jetzt überlegt und wo 60 jetzt ist, das kann man sich nicht vorstellen. Und eben, weil ich immer wieder angegriffen werde, auch bei mir im Kommentarbereich, bei die blaue 24, ja, und Ismail-Glastik und so weiter. Aber ich habe immer für den Profifußball gekämpft, weil das ist das, warum wir eigentlich Löwenfans geworden sind. Und was auch immer Leute vergessen, ich bin richtig Fan geworden in der Bayernliga-Zeit, in der harten Bayernliga-Zeit, 82. Ja. Also aber ich lebe trotzdem den Profifußball, weil das was Einzigartiges ist. Und das sieht man ja jetzt. Wir sind alle auf Fußballentzug und das ist in Zeiten der Corona-Krise. Und das ist, finde ich, ganz was Schlimmes, auch wenn natürlich die Gesundheit über allem steht.
Definitiv, definitiv. Und auch wenn es momentan auf dem Platz nichts zu berichten gibt. Deswegen wollen wir euch einfach ein bisschen was mitgeben, über die Löwen reden, vielleicht auch in den nächsten Tagen die ein oder andere Neuigkeit, die es beim TSV 1860 gibt. Also bei uns seid ihr da definitiv an der richtigen Stelle. Dies waren die schönen Erlebnisse. Es gab natürlich auch negative Erlebnisse. Das war bei dir wahrscheinlich nicht anders als bei mir.
Ja, also ich sage mal so, das Schlimmste war für mich eigentlich so erstmal die Verhaftung von Karl-Heinz Wildmoser 2004, weil für mich ist da irgendwie eine Welt zusammengebrochen, weil da war ich ja, gut, wenn ich mir jetzt mal zurückerinnere, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo Kultusminister Franz Zehetmeier Wochen vorher zu mir gesagt hat, das ganze Management muss weg. Und damals habe ich mir gesagt, was meint er jetzt eigentlich damit? Und ich habe mit Hans Zehetmeier ein sehr gutes Verhältnis gehabt, aber er wollte nicht rausrücken, was er eigentlich meint. Ja. Und dann plötzlich kam, ich weiß es noch wie heute, ich bin wie immer in der Früh, ich schätze mal so um 8:30 Richtung Trainingsgelände gefahren, und plötzlich kam aus dem Radio, ja, Wildmoser, Löwenpräsident Karl-Heinz Wildmoser verhaftet. Und dann bin ich dann am Trainingsgelände angekommen, war alles abgesperrt und ja, mein Journalisteninstinkt oder mein Reporterinstinkt hat mir gesagt, ja, was mache ich jetzt? Und dann bin ich eben hinten durchs Löwenstüber rein in den Innenraum vom Trainingsgelände und habe da meine Bilder gemacht und habe halt gesehen, wie der Heinz Wildmoser Junior von Beamten durch die Geschäftsstelle geführt wurde und Akten gelagert wurden in einem Auto. Ja, und das war halt wirklich ganz schlimm für mich irgendwie, weil dann habe ich gewusst, 60 wird es in der Konstellation, wie es vorher war, wohl nicht mehr geben. Und das war dann auch so. Wenige Tage später hat dann Karl-Heinz Wildmoser mehr oder weniger seinen Rücktritt verkündet, unfreiwilligerweise, denke ich mal. Christian Uhde hat ihn dazu gedrängt. Und was dann da passiert ist am Trainingsgelände, am Abend, ich glaube, es war ein Montag, also das wünscht man keinem Menschen, und ja, es ist ihm ans Auto gepieselt worden, und einige Fans, die auch heute noch bei 60 rumlaufen, haben das gefeiert, als wenn 60 den Champions League Pokal gewonnen hätte, und das war wirklich traurig.
Also eins, glaube ich, da sind wir uns einig, das gilt auch festzuhalten, ohne Karl-Heinz Wildmoser wäre das, was 60 da in den 90er, Anfang 2000 hingelegt hat, nicht möglich gewesen, auf gar keinen Fall. Karl-Heinz Wildmoser hat den allergrößten Anteil daran, dass sich 60 dann auch relativ lange in der Bundesliga halten konnte. Meinst du, ihr habt gesagt, wir wollen ein bisschen kritischer dann auch manchmal sein, meinst du, ist dann vielleicht das so ein bisschen, wie soll ich sagen, ja, nicht böse gemeint, vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig dann auch geworden, wo es dann eben ja, dem Ende entgegenging in seiner Präsidentschaft?
Also was ja viele Fans nicht verstehen, wenn man so einen erfolgreichen Lokalrival neben sich hat, den FC Bayern, ja, dann vergleicht man sich mit dem natürlich immer wieder. Und Karl-Heinz Wildmoser, wenn wir mal zurückblicken, 99, 2000 haben wir beide Derbys gegen den FC Bayern gewonnen. Und wir waren nicht auf Augenhöhe, aber wir hatten die Möglichkeit, gegen Bayern München zu gewinnen. Auch in den Jahren zuvor schon war 60 immer wieder dran, das Derby zu entscheiden. Und das ist nun mal so, wenn man in München Stadtmeister wird, dann hat das einiges zu bedeuten. Und ich kann dem Karl-Heinz Wildmoser ehrlich gesagt keinen Vorwurf machen, ehrlich gesagt, weil er wollte natürlich 60 wachsen sehen. Es ist ganz normal, wenn man, das wird keinem anderen Präsidenten bei einem Bezirksliga-Verein oder bei einem Landesligisten anders gehen, weil wenn man den Sport im Fokus hat, dann will man immer nach den großen Dingen greifen. Ja. Und so war Karl-Heinz Wildmoser einfach gestrickt. Der hat sich nicht mit der Normalität zufrieden gegeben, sondern er wollte seinen Verein erfolgreich machen. Und deswegen verstehe ich auch seine Aktionen auch mit dem Stadion, mit der Allianz Arena. Er hat sich da auf der Tribüne beim Eröffnungsspiel neben Franz Beckenbauer gesehen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, warum hat er damals das Grünwalder Stadion nicht ausgebaut? Es wäre vielleicht möglich gewesen, nach dem Aufstieg in die Bundesliga.
Aber die Pläne von Manni Schwabel, die da durch die Gazetten gegeistert sind?
Ja, Manni Schwabel, man muss ja auch sagen, Manni Schwabel war damals noch ein sehr junger Kerl und mit dem, also mir wurde immer gesagt und auch jetzt noch von Leuten, die damals dabei waren, das war ein Luftschloss. Ja. Ich schätze Manni Schwabel sehr, aber das war ja nur so konstruiert auf das St. Pauli-Stadion hin. Andere sagen zwar, es wäre gegangen, aber ich habe Leute, die damals mit ganz hautnah dabei waren, die wirklich auch was zu sagen hatten bei 60. Deswegen, also für mich war es nicht vorstellbar und man muss ja eins vergessen, 60 hat damals im Grünwalder Stadion, konnte auch nicht eine Mannschaft finanzieren, die halt eben höhere Ansprüche hat und deswegen ist 60 damals eben ins Olympiastadion gezogen. Und ab dem Zeitpunkt wurde Wildmoser bekämpft von allen Seiten und es erinnert mich halt einfach auch jetzt an die Zeit, dass wenn einer 60 außerhalb von Giesing wachsen sehen lassen will, dass er dann bekämpft wird. Und das finde ich einfach ungut. Das ist eine ungute Konstellation.
Stimmt, da kann man absolute Parallelen ziehen zur aktuellen Situation, überhaupt keine Frage. Und wenn man das Thema Wildmoser jetzt abschließen, dann muss man natürlich auch sagen, dass er in den letzten 20 Jahren mit Sicherheit nicht der schlechteste Präsident war, um das ganz vorsichtig auszudrücken.
Nee, absolut nicht. Und deswegen denkt man immer wieder gerne an die Zeit zurück und man wünscht sich einfach so einen Präsidenten, der wirklich nur den Fokus auf den Fußball legt und natürlich die anderen Abteilungen auch nicht vergisst, das ist schon klar. Aber die anderen Abteilungen würde es besser gehen, wenn es dem Fußball richtig, richtig gut geht.
Was uns eigentlich zum nächsten Thema bringt, es gab in den letzten 20 Jahren manchmal nicht die allerbesten Entscheidungen beim TSV 1860 München. Ich sehe zum Beispiel 2017 es komplett falsch, die Allianz Arena verlassen zu haben, also komplett verlassen zu haben. Es wäre ja vielleicht auch möglich gewesen, dass man sagt, okay, gut, die drei größten Spiele, die trägt man dann noch im Fröttmanning aus, um sich dann irgendwo eine Option zu halten, dass man dann später auch wieder drin spielen kann. Jetzt schaut es de facto so aus, dass es kein Stadion gibt, das zweitligatauglich ist in München. In der Allianz Arena darf 60 München nicht mehr spielen, kann 60 München nicht mehr spielen. Und jetzt wird eben das große Rätselraten sein, wo denn in der zweiten Liga gespielt werden kann, das Grünwalder Stadion auszubauen. Da hat sich Hasan Ismail jetzt auch wieder deutlich dagegen ausgesprochen. Hat er gesagt, wenn jetzt die Corona-Zeit irgendwie hinter uns ist, dann müssen wir uns da auch wieder damit befassen, wenn Dieter Reiter am Sonntag wiedergewählt wird als Bürgermeister, als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, dann muss das Thema wieder angegangen werden. Was ist so für dich die größte Fehlentscheidung von 60 gewesen in den letzten Jahren?
Ja, da gibt es viele leider. Ja. Also erst einmal, das war so eine Hauruck-Aktion damals, dass die Anteile an der Allianz Arena verkauft wurden. Weil wenn man überlegt, jetzt kann man natürlich sagen, wir haben dann auch die Schulden gehabt, aber die Allianz Arena, das ist ein Wahnsinnsprojekt. Ich bin jetzt ehrlich gesagt kein Fan von der Allianz Arena. Nur die Möglichkeiten, die man mit der Allianz Arena gehabt hätte, die sind unwahrscheinlich. Und es war wie immer, bei 60 haben die Leute immer nur kurz gedacht und nicht langfristig. Und deswegen sind wir jetzt eben im Grünwalder Stadion und haben keine Chance, eben in die Allianz Arena zurückzukehren. Und da gehen die Probleme schon los. Ja, wie wollen wir Geld einnehmen, wenn wir eben nur im Grünwalder Stadion spielen? Also 60 hat es schon verdient, oder die Fans von 60 haben es irgendwann mal wieder verdient, dass der Verein in der zweiten oder sogar in der ersten Liga spielt. Und das ist natürlich, war für mich eine der schlimmsten Entscheidungen in der Zeit von Stefan Zifzer, dass eben die Anteile von 60 dann verkauft wurden, die Stadionanteile.
Man muss es ja vielleicht auch den Leuten nochmal irgendwie verdeutlichen, gerade den Jüngeren, die jetzt 15, 16, 17 Jahre alt sind, in der Kurve stehen, die sich da vielleicht nicht mehr so ganz explizit dran erinnern können, ist ja schon eine Weile her. Die Allianz Arena, boah, korrigier mich, hatte, glaube ich, an die 400 Millionen gekostet, um das Ganze hinzustellen. Es waren zwei gleichberechtigte Partner, die eine an der Säbener Straße, der andere an der Grünwalder Straße, und am Ende wurden die Anteile für
plus 11,3 minus Millionen Euro verkauft. Ja. Und die Option wurde dann auch bei mir ganz in der Nähe im Bogenhausener Hof dann auch abgetreten. Also insgesamt hat uns die Allianz Arena, also quasi der Verkauf der Allianz Arena, 11,3 Millionen Euro gebracht und natürlich die Schuldenersparnis sozusagen mit dem Bau der Allianz Arena. Aber was wir nicht vergessen dürfen, es gab ja einen Topf da für die Allianz Arena, also die Stadion GmbH sozusagen, ja. Und der FC Bayern hat also quasi die Einnahme vom FC Bayern in der Champions League sind auch in diesen Topf gegangen. Ja. Das vergessen die Leute immer. Und was die Leute auch immer wieder vergessen, den Catering-Vertrag für die Allianz Arena hat nicht Karl-Heinz Wildmoser unterschrieben, sondern ein gewisser Karl Auer.
Ja, genau. Also und das war dann auch so ein ganz großes Problem, dass da einfach Catering abgerufen wurde, das so nicht gebraucht wurde, weil so viele Zuschauer
in der Zeit. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, Tobi. Ja. Für 2.700 oder 2.400 Menschen musste quasi 60 jedes Heimspiel bezahlen. Und dass sich das nicht rechnet, also das muss ich keinem erklären, glaube ich.
Auf den VIP-Plätzen wohlgemerkt.
Auf den VIP-Plätzen natürlich, genau. Ja.
Also Stadion, die größte Fehlentscheidung von 60, die da in den letzten Jahren gemacht wurde, definitiv, oder immer wieder gemacht wurde, was in Sachen Stadion passiert ist. Was ist so für dich, vielleicht können wir das mal auch so festhalten, um wieder auf die positiveren Dinge von Münchens großer Liebe zu kommen. Was sind die besten Sportler, bester Präsident, bester Trainer für dich? Wer steht da ganz vorne? Ich glaube, bei den Sportlern ist es schon mal unser Namensgeber, Peter Radenkovic.
Ja, absolut. Ich habe, wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich habe ihn leider nicht spielen sehen, aber aufgrund seiner Ausstrahlung und seiner sportlichen Erfolge ist das einfach die Nummer eins. Und das sieht man auch immer wieder bei Umfragen, er ist immer vorne. Radi ist immer vorne, obwohl er jetzt schon 85 ist. Und da gibt es natürlich, ich habe viele, viele Sportler erlebt, egal ob in der Bayernliga-Zeit, wenn ich mich an die Bayernliga-Zeit erinnere, an die harte Bayernliga-Zeit in den 80er Jahren, da gibt es viele, die mir einfach in Erinnerung geblieben sind. Wenn ich zum Beispiel an Thomas Miller, an Rainer Maurer denke oder an Horst Schmidbauer, an Andi Löbmann, an Sridan Kolakovic. Also es gibt viele Sportler, an Jürgen Koros, an Erich Behr, an Wigal Kögel. Also unzählige Namen, die im Gedächtnis geblieben sind. Aber so richtig Profifußball gab es halt dann erst so mit Werner Loran, muss man sagen. Ja, die Zeit, wo Carsten Wettberg, ich glaube, er hat damals 53 Spiele in Folge nicht verloren. Und es ist, glaube ich, dann nach kurzer Zeit dann in der zweiten Liga dann auch entlassen. Ist er dann mehr oder weniger entlassen worden, kurz vor Ende der Saison. Und dann hat, glaube ich, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, es war ein Rothaariger, sein Co-Trainer hat das dann übernommen. Jetzt fällt mir, ehrlich, jetzt bin ich bin schon
so weiß alt, nicht, meinst, aber mir fällt es auch gerade nicht ein.
dass mir der Name gerade nicht einfällt. Aber vielleicht kommt es später nochmal, dann grätsche ich dir mehr oder weniger ins Wort. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Und der hat das interimsmäßig dann weitergemacht und 60 ist dann wieder eben in die Bayernliga abgestiegen. Und dann die große Zeit begann dann eben mit Werner Lorand. Und wenn man sich die Namen da auf der Zunge zergehen lässt, Peter Nowak, dann Manni Schwabel, es waren Gerald Pfannenburg, Paul Agostino, Martin Max, Thomas Hessler, Davor Šuker. Also es war unglaublich, was für Spieler hier bei 60 aufgeschlagen sind.
Kann man sich nicht vorstellen. Ein WM-Torschützenkönig mit Davor Šuker, der bei 60 München gespielt hat. Unglaublich, was da für Spieler bei 60 waren, was da für eine Qualität da war. Vor allem auch, man sieht es ja heute noch in der Bundesliga, was da für eine Mannschaft aufstellbar wäre momentan. Unglaublich, welche Spieler aus dem Nachwuchs von 60 gerade in der Bundesliga auch unterwegs sind. Oh, da wird man sogar wirklich ein bisschen wehmütig, wenn man daran denkt, was bei 60 München schon alles möglich gewesen wäre und was nicht.
Also absolut, Tobi. Jetzt habe ich dir gerade gesagt, wer mein Lieblingsspieler oder wer meine Lieblingsspieler waren, aber welche waren deine?
Ja, du hast schon mal angesprochen. Ich habe auch noch ein Miller-Trikot zum Beispiel, habe ich auch noch. Also Thomas Miller natürlich legendär, der Holzhacker mit der Nummer 3. War ein Traum, der sogar Spieler wie Rudi Völler dann zur Verzweiflung gebracht hat, übrigens auch ehemaliger Löwe. Natürlich ein Peter Nowak, den wir, glaube ich, Olli, ich glaube, das kann man sagen, demnächst mal auch irgendwann mal hören wollen. Absolut. Im Radis Erben im Podcast, also vielleicht demnächst auch mal mit Peter Nowak. Das wäre ein absoluter Traum. Ein Abidi Pelé, ein Horst Held, ein Icke Hessler, ein Paul Agostino, ein Benny Laut. Wahnsinn, was wir für Spieler hatten. Das ist unglaublich. Also man kann
jetzt ist mir gerade übrigens der Name eingefallen, der quasi Carsten Wettberg beerbt hat auf kurze Zeit. Das war Eddie Stör, der war ja früher.
Eddie bei Stör, Monarch, genau, richtig. Ich habe sogar eine Autogrammkarte von Eddie Stör.
Mein Beileid in Anführungszeichen, nee, Schmarrn.
Genau. So, also das ist ein bester Trainer, ich glaube, da sind wir uns einig. Das war der Werner Lorand, der hat die größten Erfolge gefeiert. Wen ich so in der zweiten Liga auch noch ganz gern mochte, war ein Thorsten Fröhling zum Beispiel.
Absolut, Thorsten ist ein super Mensch, muss ich sagen, der nicht so aus seiner Haut raus konnte, aber für die Spieler, das war so ein richtiger Papa für die Spieler und ich habe auch heute noch mit ihm Kontakt und ein toller Mensch, muss ich sagen. Aber er hat sich immer so ein bisschen unter den Scheffel gestellt und jetzt macht er ja gerade im Moment die U23 von Schalke 04 und ja, vielleicht ist er da besser aufgehoben. Vielleicht ist NLZ-Arbeit, taugt ihm einfach mehr. Also und 60 darf man nicht vergessen, ist halt schon eine richtige Nummer für einen Trainer. Also klar, Werner Lorand war für mich der Beste, den ich gesehen habe bei 60. Vor meiner Zeit war natürlich auch Max Merkel da, aber den kenne ich eigentlich nur von Erzählungen. Ich habe ein paar Mal mit ihm telefoniert, aber das Telefonieren war damals auch schon recht schwer mit ihm, muss man sagen. Und wer ist mir noch in Erinnerung geblieben? Also 60 hatte eigentlich schon gute Trainer auch. Also auch Peter Packelt hat einen guten Job gemacht. Absolut. Der wurde damals, glaube ich, auf Platz 6 oder auf Platz 8 entlassen, weil Karl-Heinz Wildmoser das zu wenig war. Und das kann man ihm vielleicht vorwerfen.
Genau, das meinte ich.
Solche Dinge kann man ihm vielleicht vorwerfen, aber wenn man eben so viel Verantwortung hat, dann ist man auch immer unter Druck und dann vor allem wir Medien sind ja auch nicht unbedingt gnädig mit dem Verein umgegangen. Wir haben damals, ich kann mich erinnern, wenn 60 mal auf Platz 9 war in der Bundesliga, dann haben wir geschrieben, ja, graue Maus 60, und weil wir halt auch als Journalisten, und dann nehme ich keinen aus, ob es die TZ war, die AZ, die Bild, die Süddeutsche, die wollten 60 halt an einer anderen Position sehen. Ja.
Definitiv, und in einer Stadt wie München, wenn ich dich da unterbrechen darf, in einer Stadt wie München ist es vielleicht auch ganz normal.
Ja, das sehe ich eben auch so. Aber heutzutage, wenn man so ein bisschen in die Fanszene reinhört, dann sagen die, ja, wir finden es toll in Kiesing und egal welche Liga 60 auch spielt, wir gehen immer zu 60. Also damit kann ich eigentlich wenig anfangen, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe die Zeit auch in der Bayernliga erlebt, wo dann 800 Zuschauer im Grünwalder Stadion waren, in der Bayernliga, in der drittklassigen Bayernliga. Und so eine Zeit will ich ehrlich gesagt nicht mehr erleben.
Wir haben über Peter Packelt gesprochen als Trainer beim TSV 1860. Sein Nachfolger war Falko Götz. Also vielleicht auch derjenige, mit dem ich mich persönlich am schlechtesten verstanden habe, der so auf ein paar Fragen von mir keine Antwort wusste und dann nicht wirklich damit umgehen konnte. wo ich auch immer wieder von Spielern höre, dass das ein absoluter Wahnsinn war, was da teilweise abgelaufen ist, der Weltstars zum Wasserträger gemacht hat auf dem Trainingsplatz und so weiter und so fort. Also mit Falco Götz konnte ich persönlich überhaupt nicht, auch nicht im beruflichen Umgang. Wie ist da dir in Erinnerung geblieben? Mit wem konntest du überhaupt
nicht? Das kann ich eigentlich so unterschreiben. Ich meine, ich konnte eigentlich mit fast allen Trainern, oder habe ich mich zumindest verstanden, auf einer professionellen Ebene. Und ich habe mal eine Geschichte über Falco und Götz damals gemacht, der schöne Falco, mit einem Taschenspiegel. Also er hat sich schon sehr gern gesehen, das muss man ganz klar sagen. Und was ich damals leider nicht schreiben konnte, weil ich die Verträge nicht auf dem Tisch hatte, beziehungsweise in der Schublade, ich wusste schon, dass der zu Hertha BSC geht. Und meinem Chef war das damals zu brenzlig, dass ich das auch schreibe. Ja. Aber ich hatte die Information, dass er schon einen Vorvertrag bei Hertha BSC hatte. Und jetzt, wenn man das mal so die Saisonrevue passieren lässt, also es ist schon sehr bitter, was damals passiert ist, muss man sagen.
Absolut, aber mit ihm ist er 1860 nicht abgestiegen, hat er später gesagt.
Ja gut, der Verein musste die Notbremse ziehen. Ja, ja. Und das ist seine Version, aber ich habe eine andere. Also er ist einer der Hauptschuldigen, dass 60 damals abgestiegen ist, ganz klar. Ja. Und er hat einfach auch nicht den richtigen Zugang zur Mannschaft gefunden. Das hat nicht gepasst.
Wir erinnern uns, leider Gottes, mit Schrecken an den Elfmeterstreit zwischen Torben Hoffmann und Francis Kiyoyo.
Ja, und das war das Wahnsinnige. Der Francis Kiyoyo kam ja erst wenige Sekunden vorher aufs Spielfeld und hat sich dann den Ball genommen. Und ich habe das eigentlich, ich weiß noch oben, ich saß da oben oberhalb der VIP-Loge sozusagen da im Olympiastadion und habe, glaube ich, geschrien sogar, bitte nimmt den Kiyoyo den Ball weg.
Ja, ja. Und bei mir war es sowas Ähnliches in der Kurve.
Ja, und das war unvorstellbar. Ich konnte da gar nicht richtig hinschauen. Und ich glaube, das war das Spiel ja gegen Hertha BSC. Da habe ich damals mit Ernst Prost, dem Chef von Liqui Moly, haben wir eine Aktion gehabt von der Abendzeitung. Die habe ich mehr oder weniger angeschoben, die Aktion. Er hat 10.000 Karten für den Verein gekauft, damit mehr Unterstützung im Stadion ist. Ja. Und so einen Sponsor hatten wir damals noch. Und der wurde ja später dann auch vom Hof gejagt. Das ist ja makaber in Anführungszeichen. Ja, solche Leute wurden vom Hof gejagt bei 60. Aber es ist einfach typisch für diesen Verein. Leute, die dem Verein helfen wollen, werden davon gejagt.
Also wir haben jetzt schon fast, ich glaube, eine Dreiviertelstunde zusammen in unserem Löwen-Podcast. Da wir heute keinen Gesprächspartner haben, wollen wir jetzt vielleicht eine ganz zu tief jetzt in die Vergangenheit.
Ich muss unterbrechen. Du hast mich natürlich auch gefragt, wer war der beste Präsident?
Ja.
Ja, und da gibt es für mich natürlich auch nur einen, wenn man sieht, was danach gekommen ist. Ja, das ist ganz klar Karl-Heinz Wildmoser. Und alle Präsidenten, die danach gekommen sind, ja, da kannst du echt ein Ei drüber hauen. Aber ich muss einen in Schutz nehmen, das ist Peter Casalet, weil der hat zumindest versucht, auf einer vernünftigen Ebene mit unserem Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik zu diskutieren und gewisse Sachen in die Wege zu leiten. Leider hat es nicht funktioniert und er hat dann einfach das gemacht, er hat die Konsequenzen daraus gezogen. Ihm wurde ja gesagt damals von Bennigsen, Robert von Bennigsen, dem Verwaltungsrat, entweder gehst du unseren Weg mit ohne Hasan Ismaik oder, das hat er ihm offen gestanden, und Peter Casalet ist dann eben daraufhin zurückgetreten. Und das war aus seiner Sicht die einzig richtige Entscheidung.
Ja, also ich bin da ganz bei dir. Und in Sachen Hasan Ismaik gibt es immer wieder wilde Verschwörungstheorien, dass du da ihm sehr nahe stehen sollst und zu investorenlastig sein sollst, auch mit die Blaue 24. Ich glaube, da können wir jetzt auch mal ein bisschen aufräumen, oder?
Ja, es ist so, also ich stehe immer für den Profifußball und man darf ja einzig vergessen, 60 hatte damals schon einen Karl Häckel, der hat auch sehr, sehr viel Geld in den Verein gesteckt. Und wer da wurde auch vom Hof gejagt. Dann habe ich es vorhin angesprochen, der Ernst Prost hat Geld gegeben, wollte Anteile kaufen. Der damalige Präsident Alfred Lehner hat sich kaputt gelacht. Ja, und daraufhin ist dann auch mehr oder weniger der Ernst Prost hat gesagt, also wenn mein Geld und beziehungsweise meine Hilfe nicht erwünscht ist, dann gehe ich. Und das hat er dann eben gemacht. Und die Leute bei 60 können einfach nicht mit Menschen umgehen, die 60 helfen wollen. Ja? Und natürlich hat Hasan Ismaik große Fehler gemacht. Keine Frage. Ja? Also ich habe ihn auch schon oft genug kritisiert. Auch dafür, dass er zum Beispiel damals nicht Felix Magath geholt hat als Sportdirektor oder als Trainer. Weil Magath war zur damaligen Zeit wirklich Phänomen und der hätte 60 sicherlich gut getan. Und das muss man Hasan Ismail auch angreifen. Und das habe ich ihm auch schon selber gesagt. Und er hat das dann auch mehr oder weniger, denke ich mal, auch verstanden. Und ich bin jetzt auch absolut, ich bin eigentlich so ein Traditionalist, aber trotzdem dürfen wir nicht vergessen, ohne Geld funktioniert heutzutage im Fußball gar nichts mehr. Nicht immer in der C-Klasse.
Definitiv. Und vielleicht, um das Ganze auch so ein bisschen abzurunden, mit Sicherheit hat Hasan Ismail auch schon Fehler gemacht, aber nicht die meisten in den letzten Jahren. Ich glaube, das können wir definitiv so
festhalten. So ist es ja. Und er wollte nur 60 immer besser machen. Ja? Und deswegen hat er damals auch 2017 dann versucht, mit der Notbremse oder mit einer Hauruck-Methode eben Vitor Pereira zu holen. Auch wenn ich ganz klar sagen muss, ich hätte in seiner Situation eher auf einen deutschen Trainer gesetzt. Und er hat ja auch versucht, den Josh Luhukay zu gewinnen für 1860. Der hat er damals abgesagt. Und dann waren eben nur ausländische Trainer in der Verlosung. Und das war dann Vitor Pereira. Und ich muss aber ganz klar sagen, Vitor Pereira ist wirklich ein Top-Trainer. Ja? Bloß der war halt zur falschen Zeit am falschen Ort.
Definitiv. Vielleicht wäre da ein deutschsprachiger Trainer vielleicht auch der richtigere gewesen in diesem Moment, überhaupt keine Frage. Jetzt wollen wir uns natürlich auch so ein bisschen um die aktuelle Situation beim TSV 1860 kümmern. Gespielt wird momentan nicht. Es haben die allermeisten Drittligisten schon Kurzarbeit angemeldet, was natürlich für die, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, für die teuer bezahlten Profis kein so toller Trost ist, weil sie natürlich wesentlich weniger verdienen. Bei 60 München ist es noch in der Schwebe. Da werden wir natürlich die Woche auch dranbleiben. Da können sie sich die Woche einiges tun. Für euch schon mal, für den Hinterkopf sei gesagt, dass wir vorhaben, also das wird jetzt, wir werden uns da jetzt nicht darauf festnageln lassen, aber dass wir so ein-, zweimal in der Woche auf euch zukommen mit einem neuen Podcast mit Radis Erben, dass wir da auch Gesprächspartner finden, natürlich auch auf die aktuellen Themen eingehen. Wenn es brandaktuelle News gibt, dann wird es da auch wirklich eine ganz aktuelle Folge geben. Wir wollen natürlich euch auch ans Herz legen, über die diversen Kanäle uns zu verfolgen, also natürlich erstmal zu abonnieren und dann, Olli, glaube ich, auch ganz wichtig, das Ganze über Facebook und Instagram zu verfolgen.
Absolut, absolut. Das wäre großartig, wenn ihr das machen würdet, weil wir wollen natürlich mit euch auch wachsen und immer mit den neuesten Informationen versorgen rund um den TSV 1860 München.
Genau, also da unbedingt liken bei Instagram, uns da folgen, uns abonnieren. Dann wisst ihr auch Bescheid, wann es eine neue Folge gibt, wann es vielleicht auch mal Breaking News gibt, sozusagen Neudeutsch. Da werden wir vielleicht auch mal bei Instagram dann auch live gehen, wenn der Olli zum Beispiel an der Grünwalder Straße ist und brandaktuell was zu berichten hat. Also wir versuchen da zumindest ganz nah dran zu sein und brandaktuell zu sein. Das legen wir euch schon mal ans Herz. Das soll es dann, Olli, langsam aber sicher auch schon gewesen sein mit unserem ersten Podcast Radis Erben. Jetzt sind fast 50 Minuten vorbei, die Zeit, die verrennt. Wir könnten uns noch eine Stunde unterhalten, aber wir hören uns definitiv unter der Woche wieder.
Servus Löwen und bleibt gesund. Servus.
Olli, danke dir. Und das Ganze wollen wir natürlich abschließen und wollen nicht vergessen, dass wir uns auch noch bedanken wollen bei einem anderen Podcast, und zwar bei 3-on-3 Overtime. Und zwar ist es ein Podcast von Sven Grosche. Da geht es um die Grizzlies Wolfsburg, um die Mannschaft aus der deutschen Eishockeyliga, die ja auch nicht spielen darf. Der hat uns da wahnsinnig geholfen, ist uns da wirklich mit Rat und Tat zur Seite gestanden, unseren Podcast zu starten. Vielen, vielen Dank. Liked auch diesen Podcast 3-on-3 Overtime. Die werden sich da auch immer wieder nicht nur um die Grizzlies kümmern, sondern haben da auch so einen Blick auf das Große und Ganze, wenn ihr euch für Eishockey interessiert. Also das ist ein ganz großer Tipp, da einfach nochmal bei den Kollegen vorbeizuschauen. Genau, das soll es gewesen sein. Abonniert uns, liked uns auf allen möglichen Wegen und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe von Radis Erben. Macht es gut und tschüss.
Servus.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, klein, klein. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja. ja, und das Spielfeld ist mein Königreich.